Ja, als ich das Zeugnis von Stefan so gehört habe, dann hat mich das auch ein Stück weit an mich selbst erinnert. Man ist so ein bisschen ruhe- und rastlos durchs Leben gegangen. Bei mir fing das auch ziemlich früh an, im Teenie-Alter. Habe auch irgendwie versucht, so eine Erfüllung zu finden. Habe versucht, so das Ziel meines Lebens zu finden. Es hat sich dann dadurch geäußert, dass ich versucht habe, jedes Wochenende auf irgendwelche Feiern zu gehen. Das habe ich dann noch einige Jahre durchgezogen, bis ich dann so merkte, das ist auch nicht so die Erfüllung. Das kann auch nicht so das Ziel des Lebens sein. Und dann kam im Alter von 17 ein Tag, da habe ich mal aus Interesse zur Bibel gegriffen, habe angefangen zu lesen und das habe ich dann 4 Jahre gemacht, habe sie 5-mal durchgelesen und danach habe ich ein ganz, ganz wunderbares Ziel gefunden und wusste, ja genau, darauf kommt es an, dass man zu seinen Lebzeiten die Frage zur Ewigkeit klärt. Und ich durfte Jesus Christus finden, es ist über 20 Jahre her. Ich kann nicht sagen, dass ich ihm gut gefolgt bin, ich bin einige Male hingefallen, aber ich habe einen wunderbaren Hirten an meiner Seite, der hat mich aufgehoben, hat mich ordentlich in Zucht genommen, aber hat gesagt, und jetzt gehst du deinen Weg einfach weiter. Und ich kann eine Sache auf jeden Fall sagen, das ist das Ziel meines Lebens, was ich gefunden habe, und ich möchte dieses Ziel auch gegen nichts anderes eintauschen. Das ist ja so das Thema von heute Abend, was wir haben, das Ziel deines Lebens schon erreicht oder voll verpasst. Es ist ja so, dass wir uns als Menschen gewisse Ziele setzen, die wir auch versuchen, innerhalb unseres Lebens zu erreichen. Und ich denke, das ist auch sehr, sehr vernünftig. Wenn wir jetzt mal so bei den jüngeren Leuten mal fragen würden, da gibt es vielleicht manch einen, der hat das Ziel, ein Studium zu machen. Das ist ein ganz, ganz langer, weiter Weg. Es kostet Kraft, es kostet Zeit, es kostet Energie. Und es lohnt sich aber, diesen Weg zu gehen, wenn man weiß, man hat das Studium geschafft. Man kann zurückschauen und kann sagen, dieser Weg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann gibt es so Ziele, muss man sagen, die sind gar nicht mal so hoch gesteckt. Die sollte man aber innerhalb des Lebens auch erreichen. Es ist ein gutes Ziel, wenn man einen Schulabschluss macht, wenn man seine Ausbildung fertig hat und danach einen Beruf findet, womit man seinen Lebensunterhalt gestalten kann. Das ist auch ein ziemlich gutes Ziel. Dann gibt es so Menschen auf dieser Welt, die sagen, weißt du, mit solchen Sachen bin ich eigentlich gar nicht zufrieden. Ich habe ein ganz, ganz großes Ziel. Ich möchte mal die ganze Welt bereisen. Auch solche Menschen gibt es. Oder die möchten ihren Traumjob finden. Die möchten ganz, ganz groß Karriere machen. Dann gibt es so einige, die haben das Ziel. Ich habe es öfters mal gehört, aber ich glaube, die wenigsten haben es erreicht. Mit 30 die erste Million. Das ist auch so ein Ziel, was man sich sicherlich setzen kann. Dann gibt es so einige, die sagen, ach, weißt du, wenn ich meinen Partner gefunden habe, wenn ich eine Familie habe, mein Grundstück, mein Haus, und dann habe ich schon eigentlich ein ganz, ganz gutes Ziel für mein Leben erreicht. Aber die Frage, die ich dann mal stellen möchte, stell dir vor, du hast dir alle diese gesteckten Ziele erreicht innerhalb deines Lebens. Kannst du denn sagen, es war das Ziel deines Lebens? Oder kommt irgendwann mal der Punkt, vielleicht im hohen Alter, man schaut zurück und stellt sich die Frage, kann sein, dass ich eine ganz, ganz wichtige Kreuzung, da die Abfahrt nicht bekommen habe. Es kann sein, dass ich irgendwo zurückgesteckt habe und ein ganz, ganz wichtiges Ziel in meinem Leben eben noch nicht erreicht habe. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber wenn man das Wort Ziel hört, dann steht es immer in Zusammenhang mit einem anderen Wort. Und dieses Wort lautet Hoffnung. Es gibt keine Hoffnung, ohne ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und es gibt kein Ziel ohne Hoffnung. Ich möchte das mal an so ganz kleinen Beispielen deutlich machen. Wir haben ja ziemlich gutes Wetter, muss man sagen, obwohl wir fast Weihnachten haben. Es ist noch relativ warm, aber man kann sein, dass es ein bisschen unterschätzt wird. Dann läuft man doch mit einem T-Shirt rum und irgendwann merkt man dann abends, der Hals fängt an zu kratzen und am nächsten Tag weiß man, da bahnt sich eine Grippe an. Was tut man dann? Man geht meistens zu einer Apotheke oder holt sich da irgendwo ein Medikament und dann macht man Folgendes. Man wirft seine Hoffnung auf dieses Medikament mit dem Ziel, dass man gesund wird. Oder man hat irgendwie größere körperliche Gebrechen, dann geht man zum Arzt, der verschreibt einem eine Therapie und man wirft seine Hoffnung auf diese Therapie mit dem Ziel, dass man körperliche Genesung empfängt. Dann gibt es vielleicht so einige Schüler unter uns, in der Gemeinde zumindest, die werden irgendwann mal die Schule abschließen, sie werden eine Bewerbung an einen bestimmten Betrieb schreiben und sie werfen die Hoffnung auf diese Bewerbung mit dem Ziel, dort eine Ausbildung anzufangen. Und dort in der Firma angekommen, gibt es einige, die arbeiten schon einige Jahrzehnte dort. Und wenn man einen Arbeiter fragt, was ist so dein Ziel, dann sagen sie meistens immer, es ist die Rente. Und ihre Hoffnung besteht darin, dass sie überhaupt noch Rente bekommen. Man muss einfach ganz klar sagen, manch ein Ziel im Leben wird nicht erreicht und manch eine Hoffnung wird ein Stück weit zu Schanden. Ich erzähle dir mal jetzt, welche Hoffnung ich als junger Mensch hatte, was für ein Ziel ich verfolgt habe. Ich wollte reich werden. Ich war ein ganz, ganz großer Autofan. Ich habe vorgehabt, mir einige Autos zu kaufen, aber ich wusste, mit dem normalen Gehalt ist das nicht zu schaffen. Und dann wollte ich reich werden. Aber Banküberfall, das war keine Option für mich. Dann habe ich etwas anderes gemacht. Ich habe mir einen Lottoschein gekauft. Ich denke, ihr wisst alle, wie ein Lottoschein aussieht. Ich habe mir schon jahrelang keinen mehr angeguckt, auch nur einen einzigen in meinem Leben. Ein Lottoschein besteht so aus ganz, ganz vielen Zeilen. Da sind 49 Kästchen, glaube ich. Und du darfst in einer Zeile immer 6 Kästchen ankreuzen. Und wenn du dann vor dem Fernseher sitzt und genau diese 6 Zahlen werden gezogen, dann bist du ein Lottomillionär. Und dann habe ich mir im Alter von 18 Jahren zum allerersten Mal einen Lottoschein gekauft und habe ihn ausgefüllt. Ich weiß gar nicht, wie viele Reihen ich da ausgefüllt habe. Ich glaube den ganzen, das war dann schon ziemlich teuer. Und dann saß ich Samstagabend vor dem Fernseher und habe dann gewartet, bis die Lottozahlen gezogen wurden. Und dann wurde die erste Zahl gezogen und ich habe sie richtig gehabt. Das heißt, bis dahin 100% richtig, das war schon mal gut. Dann wurde die zweite Zahl gezogen und ich habe sie auch richtig gehabt. Das war auch richtig klasse. Also mein erster Lottoschein, ich wollte Millionär werden. Die ersten 2 Zahlen wurden gezogen und die ersten 2 Zahlen habe ich auch richtig gehabt. Und jetzt wurde die dritte Zahl gezogen. Wer glaubt, ich hatte sie auch richtig? Viele Ungläubige hier, einige, okay. Die dritte Zahl wurde gezogen, ich habe sie auch richtig gehabt. Und das wurde natürlich ganz spannend. Also ich war von den Millionen gar nicht mal so weit entfernt. Und jetzt wurde die vierte Zahl gezogen. Glaubt ihr, hatte ich sie auch richtig? Natürlich, 4 gewinnt, ich habe sie auch richtig gehabt. Also mein allererster Lottoschein und die allerersten 4 Zahlen und ich habe bis dahin alles richtig gehabt. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe. Ich wusste schon genau, der Porsche, welche Farbe der haben sollte, der Mercedes SL, welche Lederausstattung. Und jetzt wurde die 5. Zahl gezogen. Wer glaubt, ich habe sie auch richtig gehabt? Ja, die 5 hatte ich in Mathe auf jeden Fall, aber nicht auf dem Lottoschein. Ich bin nur Prediger geworden, kein Millionär. Die 5. Zahl wurde gezogen, ich habe sie nicht richtig gehabt. Die 6. wurde gezogen, ich habe sie auch nicht richtig gehabt. Ich hatte meinen ersten Lottoschein geholt. Ich habe 4 richtige gehabt. Ich habe 128 D-Mark gewonnen. Ich habe mir eine Levis 501 gekauft. Das war völlig in Ordnung. Aber mein Ziel war es, Millionär zu werden. Ich habe die Hoffnung auf diesen Lottoschein gesetzt und meine Hoffnung wurde zu Schanden. Ich habe nur 128 D-Mark gewonnen. Ich werde dir heute Abend aber ganz unbedingt von einem Ziel erzählen, was du auf jeden Fall zu deinen Lebzeiten erreichen solltest. Und ich werde dir heute Abend von einer Hoffnung erzählen, die dich im Leben auf jeden Fall nicht enttäuschen wird. Bevor ich das mache, möchte ich mal so ein paar Aussagen aus dem Internet weitergeben. Ich habe mal das Internet einfach gefragt, braucht der Mensch Ziele im Leben? Und da sind mir 3 Antworten sehr wichtig geworden und ich möchte die euch mal vorlesen. Der erste, der gefragt wurde, Otto, er ist 20 Jahre, er wurde gefragt, braucht der Mensch Ziele im Leben? Jetzt lese ich mal die Antwort vor. Jeder Mensch braucht ein Lebensziel. Er ist die übergeordnete Aufgabe, auf die er alle seine Gedanken und Handlungen ausrichten kann, gibt seinem Dasein Sinn und ihm persönliche Kraft, die Anforderungen des Lebens zu bewältigen. Also Otto hat gesagt, natürlich, der Mensch braucht unbedingt ein Ziel im Leben. Wenn er kein Ziel im Leben hat, hat er eigentlich überhaupt keinen Sinn im Leben und er hat doch irgendwie keine persönliche Kraft, das Leben zu überwältigen. Nicht überwältigen, bewältigen. Und jetzt lese ich mal noch eine vor. Sie ist 16 Jahre, heißt Andrea. Und wenn man ein 16-jähriges Mädchen fragt, braucht der Mensch Ziele im Leben, dann muss dieses 16-jährige Mädchen in der Lage sein, ganze Themenabende zu füllen. Die muss eigentlich voll sein von Wünschen, von Plänen, von Zielen, die sie eigentlich hat. Und umso trauriger ist die Antwort, die dieses Mädchen hier weitergibt. Hört mal genau zu. Ein Ziel kann nur einen Sinn haben, wenn das Leben auch einen Sinn hat. Bei dieser entscheidenden Frage muss ich feststellen, dass das Leben keinen Sinn hat, denn nach dem Leben ist nichts mehr. Also diese Antwort, die sie gegeben hat, war sehr pessimistisch, aber leider auch sehr realistisch. Dieses Mädchen hat gesagt, ich brauche eigentlich kein Ziel im Leben und mit der Begründung, ich werde ja sowieso eines Tages sterben und danach kommt nichts mehr. Also dieses Mädchen hat ganz klar gesagt, völlig egal, was für Ziele ich in meinem Leben habe, es hat alles keinen Sinn und zwar aus dem Grund, ich werde eines Tages sterben. Und danach kommt sowieso nichts mehr. Weshalb also soll ich mir irgendwelche Ziele in meinem Leben setzen? Und ich werde auf diese Aussage innerhalb der Predigt nochmal draufkommen. Ich werde euch jetzt nochmal den dritten vorlesen. Und diesen jungen Menschen, er ist 19 Jahre, ich kann ihn sehr gut nachvollziehen. Er sagte Folgendes: Mein Lebensziel ist erreicht, wenn ich mir einen Porsche Carrera leisten kann. Er hat nicht gesagt, in welchem Maßstab der sein soll. Er hat nicht gesagt, ob es Plastik oder aus Wachs oder sonst was. Er hat einfach gesagt, mein Lebensziel ist erreicht, wenn ich mir einen Porsche Carrera leisten kann. Und ich kann diesen Jungen jetzt sehr gut nachvollziehen und ich werde euch jetzt erzählen, welche Pläne ich als junger Mensch hatte. Das hatte nämlich auch ganz groß mit Autos zu tun. Ich war so 11, 12 Jahre alt und ich habe schon Autozeitschriften durchgeblättert und ich hatte ganz, ganz große Ziele, was ich mir mal alles für Autos kaufen werde. Und zwar wusste ich im Alter von 11, 12 Jahren, ich werde eines Tages eine Ausbildung machen. Und wenn ich eine Ausbildung mache, werde ich mehr als nur Taschengeld verdienen und dann kann ich mir richtig tolle Autos kaufen. Und jetzt hatte ich folgende Idee. Ich werde im ersten Lehrjahr ein ganz, ganz bestimmtes Auto fahren und zwar einen Polo 3 GT mit 75 PS. Ich wusste, wie groß die Felgen sein sollten. Ich wusste die Marke von der Auspuffanlage. Ich wusste sogar das Durchmesser von dem Lenkrad und die Marke von dem Lenkrad. Das habe ich mir alles so ausgemalt, was für ein Auto ich mir dann kaufen werde. Ich hatte ganz, ganz bestimmte Vorstellungen. Und jetzt wusste ich, ich werde ja dann eines Tages ins zweite Lehrjahr kommen und dann braucht man keinen kleinen Polo fahren, dann kann man etwas Größeres fahren. Und meine Idee war dann, wenn ich ins zweite Lehrjahr komme, kaufe ich mir einen Golf 3 GTI mit 115 PS mit 9x16 Zoll Felgen. Und die Sitze hätte ich vom Polo einfach rübergebaut, das waren so Sportsitze. Also das war so meine Vorstellung fürs zweite Lehrjahr. Und jetzt würde ich dann irgendwann mal das dritte Lehrjahr erreichen und dann hatte ich einen ganz besonderen Traum. Das sollte ein 3er BMW sein, 6-Zylinder Coupé mit M-Paket. Ich wusste genau, was für eine Ausstattung der Wagen haben sollte. Ich will jetzt gar nicht auf die Details eingehen, aber ich hatte meine ganz bestimmte Vorstellung für das erste, für das zweite und für das dritte Lehrjahr. Jetzt kam folgendes Problem. Ich kam in die Pubertät, dann wächst man ein wenig, manche mehr, ich weniger. Aber der Verstand wächst auch ein Stück weit mit. Und jetzt kam ich auf die Idee, Christian, weißt du, diese ganzen Autos, die du haben wolltest, kannst du dir in deiner Ausbildung gar nicht leisten. Das heißt also, ich hatte nicht die besten Ziele für mein Leben. Und es kam noch ein Problem. Ich wurde älter, die Autos aber auch. Sie haben mir gar nicht mehr gefallen. Man kann einfach sagen, ich hatte nicht die besten Ziele in meinem Leben. Aber es gibt so Menschen, die sagen, die sind gar nicht mit solchen Kleinigkeiten zufrieden. Die wollen ein Stück weit mehr erreichen. Und es gibt zwei Jungs, die kommen aus Frankfurt. Ist gar nicht so weit von hier. Naja, es geht. Die sind in meinem Alter. Und die hatten auch ein ganz, ganz großes Ziel. Die wollten erfolgreich in ihrem Geschäft sein. Und im Alter von gerade mal 20 Jahren sind sie ins Immobiliengeschäft eingestiegen und einige Jahre später waren sie Besitzer von 150 Immobilien. Und ihr geschätztes Gesamtvermögen, was diese beiden zusammen erwirtschaftet hatten, waren nicht 10 Millionen Euro, nicht 20, nicht 50, nicht 100, nicht 200, sondern ihr gesamtes erwirtschaftetes Vermögen betrug 250 Millionen Euro. Und jetzt könnte man sagen, die haben doch eigentlich ein ganz, ganz gutes Ziel erreicht, oder? Die haben die Hoffnung auf ihr Geschäft gesetzt und diese Hoffnung hat sich wirklich erfüllt. Und ich lese euch jetzt mal vor, was diese beiden Jungs wirklich erreicht haben. Sie haben es erreicht, dass ca. 11.000 Menschen hohe Summen an Bargeld verloren haben und dass sie für den größten Anlagebetrug der letzten Jahrzehnte in Deutschland verantwortlich sind. Und sie haben es erreicht, dass sie ihr junges Leben verfuscht haben, denn ihnen drohen lange Haftstrafen. Während wir jetzt hier schön im warmen Raum sitzen, nachher vielleicht einen Kaffee trinken, sitzen diese beiden immer schon seit ganz, ganz vielen Jahren im Gefängnis. Und wenn wir diese beiden jetzt mal fragen würden, sag mal, habt ihr ein tolles Ziel gehabt im Leben? Dann würden sie sagen, ja. Habt ihr eine tolle Hoffnung gehabt? Dann würden sie sagen, ja. Habt ihr ein gutes Ziel erreicht? Auf keinen Fall. Hat sich eure Hoffnung erfüllt? Auf gar keinen Fall. Das war natürlich ein absolutes Negativbeispiel. Aber stell dir mal vor, es gibt Menschen, die schaffen so etwas auf legale Art und Weise. Dann haben sie ein ganz, ganz großes Problem. Und ich möchte mal einen Vers aus der Bibel vorlesen. Der steht im Psalm 49, Vers 18 und da heißt es, denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit und seine Herrlichkeit fährt ihm nicht nach. Das heißt also ganz konkret, alles, was wir als Menschen zu unseren Lebzeiten schaffen, alles, was wir an Güter anhäufen, alles, was wir auf dem Konto haben, alle Orden, alle Urkunden, alles sichtbare Irdische, das werden wir nicht mit in die andere Welt nehmen. Das wird alles bei unserem Tod zurückbleiben. Und jetzt stell dir mal vor, hier in den Bankreihen sitzt der größte Atheist aus Bonn und Umgebung. Der sagt, die Bibel ist erfunden, es stimmt alles nicht, es ist ein reines Märchenbuch. Dann muss er einem Vers recht geben. Und dieser Vers lautet Hebräer 9,27, dem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben. Und mit seinem Tod wird er genau diesem Vers recht geben müssen. Und das ist die Tatsache, das ist die Realität, in der wir uns als Menschen befinden. Und das ist auch das, was dieses junge Mädchen in der Einleitung meinte. Was soll mir alle Ziele, was soll mir dieses Ganze im Leben? Ich werde ja sowieso eines Tages sterben und danach kommt nichts mehr. Die hat sich ein Stück weit vertan, danach kommt doch was und zwar kommt danach das Gericht. Aber dazu werde ich später noch ein wenig mehr sagen. Es gibt Menschen, die erreichen in ihrem Leben ganz, ganz viel. Sie werden weltberühmt, sie finden ihren Traumjob, sie finden ihren Traumpartner. Sie erreichen scheinbar die Erfüllung ihres Lebens und sie bauen sich ein kleines Paradies auf dieser Erde auf. Aber jedes Ziel, welches der Mensch erreicht hat, kommt nicht über den Tod hinaus. Ganz, ganz wichtig. Jedes Ziel, was der Mensch zu seinen Lebzeiten erreicht hat, kommt nicht über den Tod hinaus. Und jede Hoffnung, die der Mensch im Herzen mit sich trägt, wird gnadenlos am Grabstein zerschmettert. Und das ist die knallharte Realität, in der wir uns befinden. Ich möchte mal einen Vers aus den Sprüchen vorlesen. Da heißt es in Sprüche 11, Vers 7, wenn der gottlose Mensch stirbt, so ist seine Hoffnung verloren. Das heißt also ganz konkret, der Mensch braucht ein Ziel, welches weit über das kurze irdische Leben hinausgeht. Und der Mensch braucht eine Hoffnung, die nicht gnadenlos am Grabstein zerschmettert wird. Und ich werde euch jetzt nochmal einen Vers aus den Sprüchen vorlesen. Und ich möchte mal gucken, ob ihr den Unterschied im Gegensatz zum anderen gemerkt habt. Hört mal genau zu. Sprüche 23, 18. Denn das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zu Schanden. Dieser eine Vers sagt, deine Hoffnung ist verloren und der andere Vers sagt, deine Hoffnung ist nicht zu Schanden. Und diese beiden Verse behandeln genau dieselbe Thematik. Sie sprechen nämlich davon, dass der Mensch eines Tages sterben wird. Aber der eine Vers redet davon, die Hoffnung ist vorbei und der andere Vers sagt, deine Hoffnung wird nicht zu Schanden. Wisst ihr, was den Unterschied ausmacht? Das sind die Adressaten, an denen diese beiden Verse gerichtet sind. Und dieser eine Vers, der sagt, deine Hoffnung ist verloren, der ist an Menschen gerichtet, die werden von der Bibel als gottlos bezeichnet. Und das können scheinbar gottesfürchtige Menschen sein. Die können irgendwie Gott bejahen, sie können überzeugt davon sein, dass es eine ewige Herrlichkeit gibt. Sie können auch regelmäßig in die Kirche gehen und das können auch moralisch, ethisch ganz, ganz tolle Menschen sein. Und trotzdem kann es sein, dass sie letzten Endes wirklich überhaupt nichts mit Gott zu tun haben. Und diese Menschen, die können ihre Hoffnung nur auf sichtbare irdische Dinge werfen. Warum? Weil sie nicht wissen, was kommt eigentlich danach. Diese Menschen können nur hier zu ihren Lebzeiten alles Mögliche versuchen, aus ihrem Leben rauszuholen, weil sie eben nicht wissen, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Was kommt eigentlich danach? Das heißt also ganz konkret, diese Menschen haben nur ihr sichtbares irdisches Leben und sie müssen so viel möglich versuchen, aus ihrem Leben rauszuholen. Es gibt eine interessante Geschichte in der Bibel, die hat Jesus uns hinterlassen. Das ist die Geschichte von dem reichen Kornbauer. Wer die Bibel kennt, der kennt auch die Geschichte. Und dieser reiche Kornbauer, der hat ein ganz, ganz tolles Ziel gehabt. Der wollte seine Scheunen so voll machen und er wollte von dem, was in den Scheunen ist, für den Rest des Lebens, wollte er sein Leben genießen. Er wollte gar nicht mehr arbeiten. Und er hat seine Hoffnung auf all das geworfen, was in diesen Scheunen gespeichert war. Und dann hat er halt gearbeitet, er hat die Scheunen voll gemacht und jetzt hat er gesagt, weißt du, ich habe jetzt so viel herausgearbeitet, ich kann die nächsten Jahre wirklich ein ganz, ganz tolles Leben führen. Und dann ging er zu Bett und dann hat er eine Begegnung gehabt, die seinen Plan total zunichte gemacht hat. Gott begegnete diesem Menschen in der Nacht und sagte zu ihm, du Dummkopf, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird das alles gehören? Stell dir mal vor, der steht morgens früh auf, er frühstückt, er guckt die nächsten 10, 20 Jahre in die Zukunft und er nimmt sich schon alles vor, was er dort tun wird, was er kaufen wird, welche Länder er bereisen wird, auf welche Art und Weise er sein Leben genießen wird. Aber was er nicht wusste, dass er am nächsten Tag nicht mehr frühstücken wird, weil er den Weg zur Ewigkeit antreten muss. Und das ist die Realität, in der wir uns befinden. Hebräer 9,27 sagt, dem Menschen ist es einmal gesetzt zu sterben. Und wenn ich mal durch die Reihen gehen würde, das ist ein bisschen makaber, was ich mache, aber wenn ich mal durch die Reihen gehen würde und ich würde die Leute mal fragen, ich würde euch alle fragen, kannst du mir die 100%ige Garantie geben, dass du heute zu Hause ankommst? Dann kann das keiner von euch, weil man das eben nicht weiß. Und das ist die Realität, in der wir uns als Menschen befinden. Jeder von euch kennt das Geburtsdatum. Würde ich durch die Reihen gehen, jeder könnte ein Geburtsdatum nennen. Dann würde ich sagen, wann würdest du denn sterben? Das weiß keiner. Und das ist auch gut so. Aber das ist eine Tatsache, die wird uns alle eines Tages treffen. Und dieser reiche Kornbauer war auf diesen Tag nicht vorbereitet. Der hat für das sichtbare Irdische gelebt, das war sein Ziel und das war seine Hoffnung. Und auf einmal musste Gott ihm offenbaren, weißt du, du wirst den nächsten Tag gar nicht mehr erleben. Diese Nacht ist die letzte Nacht, die du noch erlebst. Und seine Hoffnung wurde zu Schanden. Sein Ziel, was er mit seinen irdischen Tagen noch machen wollte, hat er zu seinen Lebzeiten eben nicht mehr erreicht. Und der andere Vers, der redet auch vom Sterben. Er redet auch davon, dass dein Leben irgendwann mal ein Ende hat. Aber dieser Vers sagt, und dann wird deine Hoffnung nicht zu Schanden. Und dieser Vers ist an Menschen geschrieben, die haben ihr Leben darauf gesetzt, um für die Ewigkeit bereit zu sein. Das sind Menschen, die genau wussten, ich werde eines Tages sterben. Wie kann ich mich jetzt darauf vorbereiten? Das sind Menschen, die haben ihren Blick auf Gott geworfen und die haben zu ihren Lebzeiten die Frage zur Ewigkeit geklärt. Die haben Buße getan, sie sind ins Reine mit Gott gekommen und das waren Menschen, die waren einfach bereit wegzugehen. Das waren Menschen, die genau wussten, es kommt mal dieser Tag, ich werde sterben, aber ich bin vorbereitet. Und ich möchte mal jetzt einen Vers von einer Person aus dem Neuen Testament lesen, der war auch vorbereitet. Der hatte auch eine ganz, ganz wunderbare Hoffnung. Und das ist Apostel Paulus gewesen. Und ich möchte mal vorlesen, was dieser Apostel Paulus sagt. Apostelgeschichte 24, Vers 15. Ich habe die Hoffnung zu Gott, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Also die ersten Worte aus diesem Vers sind mal schon gewaltig. Er sagt nämlich, ich habe die Hoffnung zu Gott. Er sagt nicht, ich habe die Hoffnung, Rente zu bekommen, ich habe die Hoffnung, im hohen Alter noch gesund zu sein, ich habe die Hoffnung, nochmal den richtigen Partner zu finden. Nein, das, was Paulus sagt, ich habe die Hoffnung zu Gott. Gott ist allmächtig. Gott ist unumstößlich. Gott verändert sich nicht. Gott ist eine ewige Hoffnung. Und ein Mensch, der sagen kann, meine Hoffnung ist in Gott, weißt du, was der hat? Der hat eine richtige Hoffnung. Der hat einen Fels in der Brandung, der durch nichts umgeschüttet werden kann. Manche sagen, ich habe die Hoffnung zu meinen Aktien. Ich habe die Hoffnung, noch Jahrzehnte in meinem Beruf zu bleiben. Aber schau dir mal diese Welt an. Ich sage dir ganz ehrlich, es gibt in dieser Welt keine Hoffnung, weil du gar nicht weißt, wie es hier in 10 Jahren aussieht. Du hast die Hoffnung, dass du bald dein Haus abbezahlt hast. Toll. Weißt du, dass du dein Haus noch behalten wirst? Das weißt du alles gar nicht, oder? Und Apostel Paulus sagt, meine Hoffnung ist in Gott gegründet. Das heißt also ganz konkret, meine Hoffnung ist ewig, meine Hoffnung ist unanstößig, meine Hoffnung kann kein Mensch mir rauben. Meine Hoffnung habe ich noch in der schlimmsten Stunde meines Lebens, wenn ich sterben sollte. Da ist meine Hoffnung zu Gott. Ich habe die Hoffnung zu Gott. Also Paulus wusste auch, dass mit dem Tod nicht alles vorbei war. Er redet nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Und diesem Paulus war klar, dass der Grabstein keinen Punkt hinter sein Leben setzt, sondern einen Doppelpunkt und danach kommt das ewige Leben. Und dieser Paulus redet auch ganz klar davon, dass es eine Auferstehung geben wird. Es gibt Menschen, die sagen, genau wie dieses Mädchen, die 16 Jahre alt war. Wenn man stirbt, kommt nichts. Doch kommt es. Die Bibel sagt uns ganz klar, es wird eine Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten geben. Und wenn der Ungerechte aufsteht, so sagt es uns die Bibel, wird er zum Gericht auferstehen. Und dann gibt es ein Buch und dieses Buch wird aufgeschlagen und er wird gerichtet nach allem, was darin geschrieben steht. Und dann gibt es für manche ein ganz, ganz großes Erwachen, nämlich die knallharte Realität, dass die eigene Gerechtigkeit nicht ausgereicht hat, um vor einem heiligen und gerechten Gott zu bestehen. Und dann heißt es für die Menschen, dass sie auf ewig verloren gehen. Aber warum das Ganze? Ganz einfach aus dem Grund, weil der Schaden der Sünde viel zu groß ist, als dass der Mensch das auf irgendeine Art und Weise ausgleichen könnte. Die Gemeinschaft und die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wurde zerstört und jetzt versucht der Mensch auf irgendeine Art und Weise wieder mit Gott ins Reine zu kommen. Die Bibel sagt aber, das funktioniert nicht so einfach. Bei uns am Missionswerk, da haben wir manchmal Jungscharfreizeiten. Ihr kennt ja das Alter der Jungschaler. Die sind da ein bisschen, die haben ordentlich Vitamine, Input, die können schon einiges bewegen. Und einer von diesen Jungschalern hat an einem Tag unsere Dachrinne eingetreten und die Eingangstür kaputt gemacht. Wir wissen bis heute nicht, was im Müsli war, aber der hatte ausgeruhte Kräfte. Jetzt heißt es ganz konkret, da ist ein Schaden entstanden. Uns als Missionswerk ist es völlig egal, ob er jetzt einen Spendenaufruf macht in seinem Zimmer, ob die Versicherung zahlt oder ob die Eltern kommen, das in bar bezahlen. Das spielt keine Rolle. Ein Schaden ist entstanden, einer muss bezahlen. Aber bei der Sünde funktioniert das nicht so. Ich möchte mal nochmal einen Vers vorlesen. Psalm 49, Vers 9. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seele, er muss davon abstehen auf ewig. Gott hat uns in seinem Wort ganz klar hinterlassen, in deinen lächerlichen 60, 70, 80 Jahren kannst du nichts machen, um dir das ewige Leben zu verdienen. Das funktioniert nicht so. Meine Heiligkeit ist so groß, ich werde keine einzige Sünde neben mir dulden. Das heißt, das, was du brauchst, ist die völlige Vergebung deiner gesamten Lebensschuld und das kann alleine ich dir geben. Du kannst es aus eigener Kraft nicht erarbeiten. Und dieser Apostel Paulus, der freute sich auf diese Auferstehung. Das war eine wunderbare Hoffnung. Wisst ihr warum? Weil er wusste, einer hat für mich bezahlt. Mein Preis der Schuld ist bezahlt. Stell dir mal vor, das Ganze ist ein Gerichtssaal. Du sitzt jetzt hier vorne, du wirst angeklagt, du hast einen großen Schaden von 400.000 Euro irgendwie gemacht, warst nicht versichert. Und jetzt sagt der Staatsanwalt zu dir, du musst das jetzt alles bezahlen, wenn nicht, kommst du für den Rest des Lebens ins Gefängnis. Du kannst es nicht bezahlen. Auf einmal geht da hinten die Tür auf, jemand kommt rein mit einem schwarzen Koffer, kommt hier nach vorne, legt das bei den Staatsanwalt auf den Tisch, eröffnet, 400.000 Euro sind drinne. Wow, Wahnsinn. Was hast du dazu beigetragen? Gar nichts hast du dazu beigetragen. Irgendjemand kam aus freien Stücken und hat die Erlösung für dich bezahlt. Und genau das ist das, worüber sich Apostel Paulus gefreut hat. Der wusste nämlich genau, ich komme nicht in das Gericht Gottes, ich brauche vor der Ewigkeit keine Angst haben, weil jemand kam und für mich den Preis der Erlösung bezahlt hat. Und dieser eine war kein geringerer als Jesus Christus, der vor 2000 Jahren für die Schuld von Paulus und für meine an das Kreuz in das Gericht Gottes gegangen ist und somit eine ewige Erlösung für mich persönlich erwirkt hat. Und deshalb konnte Apostel Paulus sich freuen. Und ich möchte noch mal genau vorlesen, was er gesagt hat. Ich habe die Hoffnung zu Gott, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Wisst ihr, was Gott hier gemacht hat? Der teilt die gesamten Menschen, die 8 Milliarden Menschen, in nur 2 Gruppen ein. Geimpft und ungeimpft, oder? Das haben wir gemacht. Weißt du, was Gott macht? Gott sagt gerecht und ungerecht. Es gibt nichts dazwischen. Entweder bist du gerecht, die Voraussetzung, deine gesamte Schuld vor mir ist weg, oder du besitzt noch Sünde, du hast diese Schuld noch vor mir, dann gehörst du zu den Ungerechten. Und hier in diesem Saal gibt es auch nur 2 Gruppen. Entweder du bist gerecht, weil du zum Kreuz gekommen bist, weil du vollkommene Vergebung deiner Schuld empfangen hast, oder du gehörst noch zu den Ungerechten und wirst Gott als deinen Richter treffen. Es gibt keine Grauzone, es gibt nichts dazwischen. Entweder du bist gerecht oder du bist ungerecht. Und dieser Apostel Paulus hat sich zu den Gerechten gezählt, weil er sich an einem Tag entschieden hat für Jesus Christus. Mein Tag war der 20.06.2001. Das war ein Mittwoch, das muss man nicht wissen. Wichtig ist nur, man weiß, man hat es getan. Ich kann mich noch daran erinnern, unsere Nachbarin, die war weit über 80, mittlerweile sie ist über 90, sie ist auch schon gestorben vor einiger Zeit. Und sie kam mit fast 90 zu uns und hat bei uns Mittag gegessen. Einige Jahre zuvor ist ihr Ehemann gestorben und dann sagte sie unter Tränen, das wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass ich hier esse. Und auf diese Art und Weise, wie sie das gesagt hat, du hast gemerkt, sie hat keine Hoffnung. Ihr ganzes Leben ist schon abgelaufen. Sie sitzt allein in ihrer Wohnung. Sie weiß nicht, wie viele Wochen oder Monate sie hat. Da kommt nichts mehr im Leben. Da bist du 86, 87, 88 Jahre. Was kommt dann noch im Leben? Gar nichts, oder? Ich fand das sehr interessant, als die Corona-Krise anfing, hat die Queen sich mit einem Hubschrauber wegfliegen lassen. Die hatte Angst, dass sie den Virus bekommt. Dann habe ich gedacht, was hat die noch vor? Studieren, Familie gründen oder was will die noch machen im Leben? Irgendwann ist das Leben mal vorbei. Und dann saß diese Nachbarin dort und sagte so, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich hier Mittag essen werde. Und auf diese Art und Weise, wie sie es gesagt hat, es war ohne Hoffnung, ohne Hoffnung. Und dann war ich in einem Dienst. Und ich habe dort bei dem Ältesten übernachtet und er war zum zweiten Mal verheiratet. Und er hat erzählt, wie seine Frau damals gestorben ist, die ist an Krebs gestorben. Und diese Frau hat alles so vorbereitet. Die Beerdigung, Text ausgesucht, Lieder, alles, Vers auf dem Grabstein. Und diese Frau war vorbereitet. Die wusste ganz genau, wie es weitergeht. Das war keine Hoffnungslosigkeit. Das war schwer, das war furchtbar. Aber ihr galt dieser eine Vers, den ich gerade aus den Sprüchen vorgelesen habe. Denn das Ende kommt noch und dann wird deine Hoffnung nicht zuschanden. Die wusste genau, in einigen Wochen werde ich das sehen, an was ich mein ganzes Leben geglaubt habe. Die ganzen Geschichten, die ich mein Leben lang in der Bibel gelesen habe, ich werde diese Leute dort im Himmel treffen. Ich werde einen Hiob treffen, ich werde einen David treffen, ich werde Apostel Paulus treffen, ich werde vom himmlischen Jerusalem, was ich gelesen habe, das werde ich mit meinen Augen alles sehen. Und diese Frau war vorbereitet. Ein anderer auch, er war auch ein Verkündiger, er reiste immer umher, hat das Evangelium gepredigt. Seine Frau wurde auch schwer krank und dann hat der Arzt gesagt, sie können jetzt nicht mehr weiterreisen, sie müssen zu Hause bleiben bei ihrer Frau. Da lag die Frau auf dem Sterbebett, die Kinder wurden versammelt und an einem Tag ist sie dann gestorben und dann sagte der Junge, der war noch ziemlich klein, dann sagte er, Vati, so wie Mutter gestorben ist, möchte ich das auch. Der hat einen Menschen gesehen mit einer lebendigen Hoffnung. Der hat auf dem Sterbebett einen Menschen gesehen, der genau wusste, das geht für mich weiter. Das ist nicht das Ende, das ist jetzt erst der Anfang. Und das sind Menschen, die haben ihr Ziel erreicht. Nicht das Ziel ihres Lebens, sondern das Ziel des ewigen Lebens. Das haben diese Menschen erreicht. Warum? Weil sie zu ihren Lebzeiten mit ihrer Schuld zum Kreuz gegangen sind. Die haben ihre Beziehung mit Gott geklärt. Da war egal, was da außerhalb in den Nachrichten gezeigt wird. Die wussten genau, ich habe ein ewiges, unerschütterliches Reich. Und ich sage auch immer ganz klar, ich bin noch ziemlich jung, 44, aber ich habe keine Angst vorm Altern. Ich habe keine Angst, wenn ich 80, 85 bin. Ich hoffe, ich kann nur noch mit dem Rollator irgendwie gehen, das hoffe ich doch noch. Aber ich habe keine Angst davor, wenn meine Lebenszeit weg ist. Weil ich genau weiß, jetzt fängt das Beste bald an. Warum? Weil ich das Ziel meines Lebens erfahren habe vor über 20 Jahren. Ich habe mich für Jesus Christus entschieden. Die Frage zur Ewigkeit wurde geklärt. Und jetzt stelle ich dir mal die Frage, was ist das Ziel deines Lebens? Was ist eigentlich dein Ziel? Es gibt so viele, die sagen, ich möchte mein Leben noch ein Stück weit genießen. Kann man machen, das kann man als Christ auch. Aber das ist doch nicht das Ziel meines Lebens. Das Ziel meines Lebens ist, dort in der Herrlichkeit bei Christus anzukommen und vollen Lohn zu empfangen. Und wenn ich jetzt mal so rausgucke, wenn ich mal so gucke, was in der Welt los ist, wir haben in dieser Welt nichts Gutes zu erwarten. Egal, was die Politiker erzählen, wir haben nichts Gutes in der Welt zu erwarten. Es wird nicht besser. Und deswegen ist es doch wunderbar zu wissen, ich habe eine himmlische Heimat, die unzerstörbar ist. Meine Hoffnung ist in Gott. Meine Hoffnung ist in Gott. Meine Hoffnung ist nicht in Friedensgesprächen im Nahen Osten. Meine Hoffnung ist in Gott gegründet. Meine Hoffnung ist am Kreuz. Das ist meine Gerechtigkeit, die Christus mir vor über 20 Jahren zugesprochen hat. Und seitdem darf ich wissen, das Ziel, was ich habe, ist die himmlische Heimat. Und dafür möchte ich leben. Und die Frage ist, wie erreicht man dieses Ziel? Indem man dem Mann folgt, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und wenn es hier Menschen gibt unter uns, die sagen, ich habe dieses Ziel noch gar nicht erreicht, dann wird es Zeit, dass man das tut. Ich mache das jetzt auch so, ich möchte jetzt auch gleich, dass wir ein Lied noch singen zusammen. Das Musikteam kommt schon mal nach vorne. Und ich bitte auch alle aufzustehen und ich werde auch gleich ein Gebet sprechen. Und während das Lied gesungen wird, werde ich einfach hier in den Flur, ich werde die Treppe hoch, da gibt es so einen Raum, ich werde auf die Menschen warten, die sagen, und heute möchte ich das Ziel erreichen. Ich möchte nicht mehr in einer Ungewissheit leben, ich möchte die Gewissheit des ewigen Lebens bekommen. Dann gibt es vielleicht manche, die sagen, weißt du, ich habe das Ziel schon mal erreicht, aber irgendwie muss ich mein Ziel neu setzen. Ich habe Christus nicht mehr im Fokus, ich habe ihm nicht mehr den ersten Platz gegeben. Da ist einiges dazwischen gekommen, ich möchte wieder meinen Kompass neu setzen. Ich möchte wieder ganz bewusst Christus den ersten Platz geben. Du kannst das machen, du musst das nicht machen. Man kann das auch still zu Hause machen, das ist kein Problem. Aber ich weiß eine Sache ganz gewiss, wichtige Entscheidungen werden immer in der Öffentlichkeit getroffen. Als ich meine Frau geheiratet habe, das haben wir nicht im Wald gemacht, vom Eichhörnchen und Dachs, das haben wir in einer großen Halle gemacht. Wir haben 500 Leute eingeladen, 80 habe ich eingeladen, der Rest hat meine Frau eingeladen. Das war ein Fest der Freude, das wollten wir mit allen Menschen teilen. Und deswegen ist es nichts Großes, wenn du gleich in den Seelsorgeraum kommst. Das kannst du gerne machen. Und es ist auch wirklich gut, mit einem anderen über so eine Sache zu beten. Das hilft unheimlich. Es ist ein Angebot von mir, das muss man nicht annehmen. Aber es ist gut, wenn man es tut. Ich möchte jetzt ein Abschlussgebet sprechen. Ich werde Amen sagen. Ich bitte euch, stehen zu bleiben. Ihr könnt das Lied singen. Ich werde hochgehen in den Seelsorgeraum und du kannst dich frei fühlen, einfach hinterherzukommen. Das schadet auf jeden Fall nicht. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns das Ziel des ewigen Lebens in deinem Wort offenbart hast, Herr. Es gibt viele Ziele, die können wir in unserem Leben erreichen. Aber wenn wir am Kreuz vorbei leben, dann haben wir das größte Ziel, das ewige Leben, nicht erreicht. Ich möchte beten, dass du jetzt auch Menschen begegnest, dass dein Wort einfach wirkt, dass du offenbarst, Herr, dass du der Weg und die Wahrheit bist, dass niemand zum Vater außer durch dich kommt. Und dass du auch offenbarst, alles, was man sieht, alles Sichtbare, das ist einfach vergänglich, es hat keinen Bestand. Wir dürfen darin leben, wir dürfen es genießen, aber das darf nicht unser Leben bestimmen. Ich möchte beten, Herr, dass wir unseren Blick auf dich richten, unseren Schöpfer, der du auch gesagt hast, dass du der gute Hirte werden möchtest von jedem Menschen her. Ich möchte beten, dass du jetzt Menschen begegnest, die dich noch nicht gefunden haben in ihrem Leben und somit das ewige Leben noch nicht besitzen, dass sie heute eine Entscheidung für dich treffen, dass du die Kraft, den Mut einfach schenkst. Aber begegne auch denen, Herr Jesus, die das Ziel nicht mehr vor Augen haben, die sich irgendwo verlaufen haben in ihren Alltagssorgen, in ihren weltlichen Treiben, wo schon ganz andere Dinge Priorität haben, aber du eigentlich eine Randfigur bist. Ich möchte beten, Herr, dass diese Menschen einfach wieder zu dir zurückkommen dürfen. Dank dir, Herr Jesus, für diesen Raum der Buße, den du heute schenkst, für die Möglichkeit der Entscheidung für dich, Herr. Und so bitte ich dich, dass du durch die Reihen gehst und dass du auch Menschen hier begegnest. Amen.